Heute reden Joll und ich darüber, wie du dir dein persönliches Toolstack richtig zusammenstellen kannst. Viel Spaß dabei! Einen schönen guten Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer du diese Episode vom Podcast für gute Websites hörst. Wir heißen dich herzlich willkommen. Jolle.
Herzlich willkommen.
Ja.
Hallo.
Hallo. Na, sag mal, wie häufig guckst du dir eigentlich dein Toolstack an?
Anlassbezogen. Ich habe kein wiederkehrendes To-Do, was heißt Toolstack überprüfen. Aber es gibt natürlich immer mal wieder Gelegenheit dazu.
Ja.
Und wenn ich jetzt dann mal so überlege, die letzten paar Jahre, dass man mal immer wieder, also zählst du da schon dazu, wenn man testet, wenn man einfach Wind bekommt von neuen APIs, Tools oder Dingen, die man ausprobieren kann? Also ich würde nicht sagen, so das grobe Toolstack, das steht. Aber was weiß ich, vielleicht alle dreiviertel Jahr, dass ich da wirklich nachhaltig mal was austausche, aber testen und so natürlich viel häufiger, irgendwie mal was angucken, ausprobieren.
Ja, ich bin da in den letzten Jahren sehr faul geworden, weil ich ganz häufig mir auch denke, mein innerer Antrieb ist ja bei Software immer, tu es und schau es dir an, weil vielleicht machen die etwas anders, was meinen Workflow verbessern kann. Das ist ja auch, wenn ich, was ich, auf einer SMX bin oder auf einer anderen Konferenz, dann höre ich mir ja gerne Vorträge an von Menschen, die, wo ich weiß, was ich, ein Jens Fauldraht oder auch ein Johann, wo ich einfach weiß, die arbeiten so intensiv mit diesen Tools, wenn ich da auch nur einen Satz neu höre oder eine Art, wie sie damit arbeiten, dann kann die halt meine Arbeit fundamental vereinfachen. Ja, und deswegen gucke ich mir gerne auch mal neue Tools grundsätzlich an, aber ich bin dann schon recht träge, wenn es darum geht, tatsächlich mal zu wechseln. Also das ist bei mir tatsächlich sehr, das sitzt eigentlich. So ein bisschen, wie früher hat man immer so gesagt, der fährt Opel, der fährt sein Leben lang Opel.
Also da bin ich jetzt nicht mehr anschlussfähig.
Ich auch nicht.
Kurz vorher war ich es noch, denn da würde ich sagen, da sind wir uns sehr ähnlich. Da kann ich jetzt leider nicht die Gegenpartei spielen. Ja, bisschen träge und was heißt träge, ne? Das klingt gleich so negativ, sondern auch, ich mag es halt, Tools auch einfach gut benutzen zu können, mit einer bestimmten Fragestellung ranzugehen und dann zu wissen, aus welchem Tool ich das rausgeleiert bekomme. Und dann könnte jetzt auch ein neues Tool vielleicht noch ein ganz nettes Feature mitbringen, was mich dann aber nicht davon abhält, irgendwie mit dem Toolstack zu arbeiten, was ich halt schon habe. Das kann natürlich auch da irgendwann kippen, wenn man sagt, irgendwas anderes ist wirklich dramatisch besser geworden. Das gibt's ja immer mal wieder bei den SEO-Suiten, dass die irgendwie wirklich einen richtigen Push machen. Und dann muss man sich schon auch wieder nochmal angucken. Also jetzt so als Beispiel. Ja, aber ansonsten bin ich zufrieden, wenn ich die Fragen beantwortet kriege, irgendwie im Preis-Leistungs-Verhältnis, die ich habe, dann bleibe ich auch gern.
Ja, es ist ja auch so, dass, was ich immer ganz interessant finde, was glaube ich auch, nicht, dass ich da jetzt einen tieferen Einblick habe, aber ich glaube, dass überlegen sich Toolanbieter sehr genau, ob sie die Preise verändern, weil Menschen, die, wenn man mal so ein oder zwei Jahrzehnte zurückschaut, als man Websites mit Photoshop gelayoutet hat, da gab es ja im Grunde keinerlei Alternative. Also es gab sie vielleicht schon irgendwann dann, aber trotzdem haben immer noch viele Menschen mit Photoshop rumgefotoshoppt und das war es dann so, bis dann irgendwann mal auch sowas wie Abo-Modelle kamen und dann fängt man an, Dinge in Frage zu stellen. Das ist am Ende, im Fall von Photoshop, musst du schon wirklich viele Jahre das Abo haben, ich habe damals mal eine Lizenz für 1.500 € gekauft, also da kannst du einige Monate die Lizenz für zahlen, aber mir ging das zum Beispiel, ist jetzt keine Kritik, aber ich will vielleicht mal ganz konkreten Fall nennen, als Right ihr Pricing verändert hat, das war vor ein paar Jahren so der Fall, in so eine Richtung, die mir wirklich nicht mehr gefallen hat, also jetzt nicht nur der Preis, sondern auch die Art, wie sie das berechnen, war für mich eigentlich so ein Punkt erreicht, wo ich mir halt Alternativen überlegt habe oder überlegt habe, ob der Wert mir tatsächlich gebracht wird, den das kostet. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die viele Tools, ich hoffe doch jedenfalls, sich sehr genau überlegen, wenn sie da was ändern. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass früher war der Klassiker, jedes SEO, jedes Modul bei Sistrix kostet 100 Euro. Und irgendwie, ich glaube, ab dem dritten hast du dann irgendwie einen Zehner gespart. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber da hat man halt nicht drüber nachgedacht. Das war halt gesetzt, ja. Also man hat dann halt eben Sistrix genommen. Dann gab es noch ein paar, die Searchmetrics genutzt hatten. Und dann gab es halt noch wieder ein paar, die Xovi mal hatten. Du hörst wahrscheinlich schon raus, ich nicht. aber nichtsdestotrotz, glaube ich, sind da viele Menschen sehr träge, aber die Tools sind halt auch mittlerweile so komplex geworden, dass es halt auch schwierig ist, mal eben zu sagen, ach komm, wir nehmen das ganze Team mit und ab jetzt nehmen wir nicht mehr Sistrix, sondern jetzt nehmen wir, keine Ahnung, nenn eins.
Ja, also gibt's ja nun, gibt's Ahrefs, ja viele. SEMrush gäbe es noch in der Richtung.
Genau, SEMrush. SEMrush ist zum Beispiel auch das wieder, ne? Ich als, ich sag das jetzt nicht. Ich als Person, die länger schon in dem Beruf arbeitet.
Du wolltest alter Sack sagen.
Sowas ähnliches. Ich habe zum Beispiel bei SEMrush, SEMrush ist für mich immer das Google Ads Tool. Also einfach weil SEM, da fängt ja schon mit an. Für mich ist halt SEM halt noch so von früher klare Kante, SEO und dann gibt es SEM. Obwohl das natürlich auch falsch ist, weil eigentlich ist das, was man verbindet, SEA. Aber SEMrush ist für mich nie so das SEO-Tool gewesen, sondern war für mich schon immer für Performance-Marketing eigentlich das Richtige.
Na gut, das hat sich entwickelt, ne?
Genau, das hat sich entwickelt. Ich warte eigentlich schon drauf, dass sich der Name mal ändert, weil ich glaube, es wird dem einfach nicht mehr gerecht. Aber deswegen hat es bei mir zum Beispiel nie Platz gefunden. Aber das ist eine persönliche Sache. Da soll es gar nicht drum gehen. Ich glaube nur einfach, dass Menschen sich schwer tun, ihre Tools regelmäßig zu wechseln.
Ja, also wie gesagt, muss ja auch gar nicht immer sein. Man sollte halt nicht völlig überfahren werden oder irgendwie links überholt von Dingen, die mittlerweile möglich sind. Ja. Ich finde, das macht auch nochmal einen großen Unterschied. Ich habe ja sowohl in-house als auch quasi beratungsseitig gearbeitet und finde, da ist ein total großer Unterschied, ob man sich jetzt für seine Domain regelmäßige Reports und Monitoring-Sachen sucht, Dinge, die man immer wieder anschauen will. Und bei Wingman machen wir das zum Beispiel jetzt nicht so, dass wir jetzt sozusagen einmal SEO von der Stange für jeden Neukunden dann so ein Grundsetup haben, weil wir für total unterschiedliche Sachen angefragt werden und dann immer mit der Fragestellung des Kunden, was wollen wir denn hier eigentlich erreichen, dann überlegen, wo setzen wir jetzt an. Und wir haben schon viele unterschiedliche Tools und können dann hier und da auch nochmal, müssen wir dann manchmal für die spezielle Aufgabe nochmal eine andere API anzapfen oder tatsächlich nochmal eine Lizenz mehr reinholen oder so, weil wir das dann einfach brauchen, wenn wir das nicht sozusagen in unserem Standard schon abgedeckt haben. Aber es gibt sozusagen, obwohl wir ja sogar einen Entwickler haben und versuchen Workflows auch irgendwie, die wir immer wieder brauchen oder bestimmte APIs, die wir immer wieder anzapfen, dafür interne Tools zu bauen. Das ist gar nicht nur Zeug, was wir kaufen können, sondern was wir uns so zusammenzimmern. Da versuchen wir natürlich schon irgendwie regelmäßige Dinge zu automatisieren und so weiter. Das meine ich jetzt gar nicht. Aber wir haben nicht so den Standard, aha, Kunde kommt durch die Tür. Vielleicht können wir uns da auch noch ein bisschen verbessern, aber eigentlich ist es super individuell. Und wenn ich jetzt aber in-house arbeite, dann wechseln ja die Ziele hoffentlich nicht alle 20 Sekunden irgendwie. Dann habe ich vielleicht eine Roadmap, wo ich mit meinem Team hin möchte und wo jetzt irgendwie in dem Fall dann SEO drauf einzahlen soll. Und obwohl es sozusagen im SEO ja irgendwie immer darum geht, Rankings und dann Conversions zu erreichen, sind die Sachen, die wir so in den Projekten machen, halt einfach zu unterschiedlich. Aber wenn ich in-house bin, dann sind sie ein bisschen nachhaltiger oder stabiler, würde ich sagen. Und dann kann es sich auch, also dann kann auch so ein Tool wie Write, mit dem ich halt einfach super monitoren und supervisen so kann, das kann mir vielleicht schon was abnehmen, während ich so bei anderen Kunden einfach regelmäßig wieder neue Daten erhebe, weil entweder es ist ein bisschen länger her und man braucht einfach aktuelle Daten oder Fragestellung hat sich verändert, ne? Und dann gehe ich eigentlich immer so wie so mit einem weißen Blatt ran. Also klar, ein paar Prozesse stehen, Aber ja, so von der Stange mäßig Knöpfchen drücken und dann plumpsen da die fertigen Sachen raus. So ist es bei uns nicht. Vielleicht, ich weiß nicht, wie ist das bei dir?
Ja, eigentlich, ich mache ja mal ganz gerne so Vergleiche aus meinem früheren Leben. Ich komme halt gerne mit einer Werkzeugtasche, in der sehr viel drin ist. Und ich muss nicht immer die Hilti auspacken. Für die, die nicht wissen, was eine Hilti ist, das ist eine ganz große rote Bohrhammermaschine, mit der kann man ganz wilde Sachen machen. Und also im Grunde habe ich immer eine schwere Tasche an Werkzeugen dabei und muss halt immer schauen, was ist das richtige Werkzeug für das, was ich jetzt hier gerade machen muss. Ich glaube aber, um auch so ein bisschen dem Titel der Episode gerecht zu werden, will ich jetzt gar nicht so sehr nur auf Meta rumreden, sondern tatsächlich, wie habe ich mir denn eigentlich meine Werkzeugtasche zusammengebaut.
Also erzähl doch mal.
Nicht nur die Tasche, sondern das, was da auch drin steckt. Und ich glaube, dass das natürlich jetzt auch in meiner Rolle als jemand, der von außen meistens Websites betrachtet oder dann geholt wird, man hat mal den Vergleich gezogen, es ist so ein bisschen wie beim Zahn, also zu mir geht man nur wie zum Zahnarzt, da geht man nur hin, wenn es weh tut oder wenn es halt wirklich sein muss. Ich bin aber auch mehr oder weniger Inhouse-SEO für ein Portal oder für mehrere Portale, die in einer Firma sind. Und da ist es schon so, dass mein Toolstack, was ich dafür brauche, genau wie du es eben geschrieben hast, ein ganz anderes ist. Also einfach, weil die Tools von der Stange, also im Grunde die, wo man eine Münze reinschmeißt und dann kann man sie benutzen, die helfen mir da zwar an vielen Ecken weiter, aber so richtig gut wird es halt dann, wenn ich halt auch meine Datenbanken richtig selber anzapfen kann, weil dann brauche ich nicht, ich muss dann keinen Crawl machen, sondern ich sehe halt sofort, wenn irgendwo was einen falschen Statuscode hat und solche Geschichten. Ne? Also das ist halt eben natürlich ein großer Vorteil, aber da muss ich tatsächlich sagen, würde ich zum Beispiel Wert drauf legen, wenn ich in einem Unternehmen anfangen würde als Inhouse-SEO. Und ich gehe jetzt mal davon aus, wir reden jetzt nicht von einer kleinen Website weiß ich nicht, 10.000 Besuchenden in der Woche oder so, sondern wirklich eine Website, die auch Traffic hat. Dementsprechend, wo auch ein bisschen Budget da sein sollte, da Tools aufzubauen oder an Daten überhaupt ranzukommen und Daten zu haben. Dann würde ich tatsächlich sehr schnell anfangen, das, was öffentlich in Anführungszeichen ist, sowas wie GSC oder auch eigene Crawls über einen Screaming Frog. Das ist im Grunde, also Screaming Frog ist so ein bisschen wie meine Pumpenzange. Als Gaswasserinstallateur kannst du theoretisch mit der Pumpenzange alles machen. Ja? Und mit dem Screaming Frog, ich sag mal so, viele Aufgaben, die wir machen müssen in der SEO, die können wir mit dem Screaming Frog wunderbar machen. Daten beschaffen, Analysen machen, zumindest in Ansätzen. Aber der ist einfach für vieles da. Und der, würde ich sagen, der ist schon so seit so vielen Jahren bei mir omnipräsent. Dem werde ich auch nicht durch nichts ersetzen. Da gibt's einige, die auf den Markt gekommen sind, Sitebulb und wie sie nicht alle heißen. Aber am Ende führt irgendwie am Frog kein Weg dran vorbei. Das ist wie genauso. Der Sistrix, der SSI, sage ich jetzt mal. Ja, so ist der Frog letztendlich so das Standardwerkzeug, was, glaube ich, jeder SEO, der das irgendwie ernsthaft betreibt, wahrscheinlich irgendwie im Repertoire haben sollte. Ich sage nicht hat, weil ich kenne auch viele, die Probleme haben, das installiert zu bekommen, weil man irgendwelche Unternehmenspolicies hat und dann kriegt man eben eine Software aus England nicht installiert. Also da gibt es auch solche Fälle. Aber da gibt es dann eben solche Menschen wie mich, die dann eben Daten beschaffen für solche Menschen. Mit dem Screaming Frog unter anderem. Und für mich vielleicht, und das ist vielleicht das, was man mitnehmen kann, man macht gleich eine Pause, Jolle, du kannst gleich auch wieder eingrätschen. Ich habe versucht halt, mir und meinem Themenbereich, in dem ich drin bin, treu zu bleiben. Das heißt, dass ich mich nicht irgendwie noch nebenbei, weil mein Tool irgendwie kam, wo jetzt auch noch irgendwie Social Media mit dabei ist, dass ich dann so eine Tools nehme, sondern ich habe wirklich meine Tools in der Regel so aufgebaut, dass sie technologisch wirklich gut zu dem passen, was ich auch beruflich machen muss. Und in der Regel, und so bin ich aufgestellt, benutze ich nicht so den klassischen All-in-One, irgendeine große Suite, die alles irgendwie abdeckt, aber eben nur zu 80%, sondern ich habe unterschiedliche Tools, die aber 100% können, was sie, die können halt eine Sache oder auch ein paar davon, aber die können sie halt richtig gut. Und das ist halt so meine Philosophie, wenn ich ein Werkzeug habe, dann muss das, was es verkauft, also was es mir verkaufen will, auch wirklich können. Und nicht irgendwie so, ja, das decken wir jetzt so mit ab. Ich erinnere mal an die Zeit, als so WDF, IDF aufkam. Ja, dann gab es auf einmal in jedem, sei es Sistrix, sei es auch Ride, die haben dann einfach angefangen, diese Tools nachzubauen, in Anführungszeichen. Das wollen sie bestimmt nicht hören, aber es wirkt jedenfalls so. Und das sieht man halt bis heute, die werden so stiefmütterlich mitgetragen. Die gibt's halt noch da, weil man kann sie halt auch nicht irgendwie abschalten, aber da gibt's auch keine Weiterentwicklung. Jedenfalls keine spürbare für mich. Ja.
Ja, also ich kann damit total viel anfangen. Ich finde, ich würde sagen, GSC einfach für Google-Daten, die tatsächlich von Google kommen, sind für SEO einfach total essentiell. Du hast ja wirklich, wenn ich es jetzt mal ganz grob unterscheide, einerseits diese ganzen Ranking- und Performance-Daten, das ist ja contentseitig wichtig, und du hast ja aber auch noch diese ganzen Crawling, Indexing, Dashboards und so. Also da führt überhaupt kein Weg dran vorbei. Und dann Screaming Frog genauso, Preis-Leistung ist einfach Wahnsinn. Und da bin ich auch, also immer wenn irgendein anderes Tool dann sagt, hey, und wir können hier auch noch so einen automatisierten Check oder sowas machen, dass die E-Mails habe ich schneller gelöscht, als du irgendwie deinen Call ziehen kannst, ne? So, das brauche ich auch nicht. Also die zwei stehen schon mal, und ja, SEO Suite klingt jetzt so groß, also nach so einem Gemischtwarenladen. Das sind diese Tools ja auch, aber jetzt, ne, wenn ich jetzt mal sage, irgendwie so SEMrush, Ahrefs, Sistrix, ich würde sagen, dafür braucht man definitiv, also da braucht man schon eins, wenn man SEO irgendwie machen möchte. Für Keywords, für Suchvolumen, also es sei denn, man hat jetzt mit AdRoll, also mit dem Keyword Planner Daten irgendwie vielleicht auch nochmal ein Suchvolumen. Also irgendeine Quelle dafür braucht man auch. Es gibt ja auch irgendwie das Keyword-Tool.io ist noch ziemlich gut, wenn man so in die Richtung will. Aber ich finde, wenn man so ein bisschen einfach Ranking-Historie auch für den Wettbewerb irgendwie historisch nachvollziehen möchte, ne? Einfach, genau. Wie sichtbar, das ist ja wirklich irgendwie der Markenkern von Sistrix, und das können die anderen zwei ja auch irgendwie in einer Art und Weise. Also für diese Richtung gibt's einfach, ne, das kannst du nicht mit dem Screaming Frog, das kannst du jetzt auch nicht mit der Search Console für den Wettbewerb machen. Von daher, ja. Also dieses Dreieck steht für mich total. Termlabs, ne, dieses, ich find's auch komisch, wenn einfach andere Tools das so vereinnahmen, alle diese einzelnen Features, also irgendwie so one fits all, all in one, also dass man einfach in einem Tool alles haben kann. Das klingt irgendwie so schön, aber ich habe immer das Gefühl, wenn man mich in so ein Interface einsperrt und nicht irgendwie per API an die Rohdaten irgendwie ranlässt, dann fühle ich mich immer irgendwie eingeschränkt. Weil dann gibt's irgendwie eine Auswertung, hey, arbeite doch mal an diesem Content. Und ich glaube, wenn man so als Marketingverantwortlicher SEO so ein bisschen an der Seite mitmacht, dann kann das vielleicht reichen, weil das wahrscheinlich besser ist als nichts oder so. Aber immer, wenn es dann heißt, wenn so ein Tool dann so Vorschläge macht, wie mach doch hier mal die Überschriften anders oder so, dann denke ich mir immer, du hast doch gar nicht die Strategie, auf welcher URL wir dieses Thema überhaupt spielen wollen. Also kann ja sein, dass wir jetzt mit dieser URL für dieses Keyword so mittelmäßig ranken. Und das ist sicherlich gut zu wissen. Aber ich will ja vielleicht diese Seite jetzt gar nicht darauf hin optimieren, sondern müsste es eigentlich deoptimieren, weil eine ganz andere Seite dafür verantwortlich ist und sowas. Und um diesen Gesamtüberblick zu haben, also domainweit, auf welchen Verzeichnissen, auf welchen URLs spielen wir eigentlich, welches Thema, mit welchem Intent und so weiter, da ist das immer so Stückwerk. Also dann gucke ich in so ein Tool rein, bin auf einer Seite und dann gibt's 10 Vorschläge und wie die in die Gesamtstrategie reinpassen, das sehe ich immer nicht. Und dann gucke ich immer, wo komme ich irgendwie an die Rohdaten ran, wie kann ich mir das irgendwie selber zusammenlöten, und dann wird's halt auch schnell total hemdsärmelig. Mhm. Und das kann aber gut sein, dass in einer Marketingabteilung ein anderer Weg der bessere ist. Aber also so, das ist ungefähr das, was ich so brauche, um mich wohlzufühlen. Und dann natürlich noch ganz viele andere Tools, um dann die Sachen zu verheiraten und so. Ne? Also die einen mit mögen Python, ich mach's mit Nime, weil Sheets einfach in die Knie geht oder Excel da auch nicht mehr mithalten kann, wenn man da wirklich Daten zusammenlötet, die ein bisschen größere Menge haben. Und
vor allem die Formeln.
Ja, gut, das geht schon. Das wird ja einfacher. Genau, und dann gibt es ja aber noch so ganz andere Tools, ne, die ganzen KI-Geschichten, die, also so Helferlinge, also ob es jetzt darum geht, dir, ja, keine Ahnung, Regex irgendwie dir auf die Sprünge zu helfen oder beim Formeln und so, da kann ja auch KI und was weiß ich nicht alles irgendwie helfen. Aber wenn ich jetzt wirklich so in, was du so deinen Werkzeugkasten genannt hast, wahrscheinlich vergesse ich die Hälfte, die man so links und rechts einfach so mitbenutzt. Zu bleiben würde ich zum Beispiel noch sagen, auch total unterschätzt, dieser Texteditor. Weil der so geile Sortierungs- und mach mal unique, keine Doppelungen und so, das habe ich früher auch immer alles irgendwie noch in Tabellen gemacht, um einfach mal Sachen auszufiltern oder suchen und ersetzen und so. Und das Ding ist echt Wahnsinn. Du kannst da über tausende Zeilen gleichzeitig irgendwie Dinge an der gleichen Stelle markieren und reinschreiben, um, und das ist für so Redirect-Mapping oder sowas einfach so, so genial, habe ich noch kein anderes Tool gesehen, das vielleicht noch so, ja, jetzt gar nichts, also es ist eigentlich nur ein Texteditor, aber mit so geilen Features, die einen echt, echt viel schneller machen.
Das ist richtig. Du hast jetzt ein Stichwort genannt, da würde ich vielleicht gerne nochmal kurz drauf rumjuckeln. Und zwar dieses Thema mit Regex in irgendeiner KI. Tatsächlich habe ich da gerade so einen Gedanken gehabt, der mir ein bisschen Sorgen macht, nämlich ja, ich bin selbst auch dazu schnell verleitet, mal eben eine Regex-Formel mir irgendwie da in einem Chat reinzuhauen. Aber ich denke jetzt gerade mal so an die Menschen, die jetzt nicht die harte Schule durchlaufen mussten. Ich musste es nun mal lernen, es gab nur mal Self-HTML und sonst nichts. Wenn man nur noch irgendwie mit irgendwelchen Helfern, die einem das dann schon bauen, arbeitet, dann das zu können, das wird dann, also ich sag mal so, der Antrieb, sich nochmal mit Regex wirklich auseinanderzusetzen, der geht gen Null. Ja? Und wenn irgendwann mal Atomkraftwerke oder irgendwas gebaut wird, nur mit einer KI, weil man es dann nicht mehr lernen muss, dann fände ich das interessant, was rauskommt. Oder auch nicht. Ich hoffe nicht, dass ich das erlebe. Aber weißt du, was ich meine? Also
niemand erlebt das oder überlebt das jedenfalls.
Ja, genau. Heute kam Fallout bei Amazon Prime raus.
Ja, aber da trittst du auf eine Tür ein. Ich arbeite ja in einer Firma, in der auch Behrend und Johann von Hülsen tätig sind. Und das heißt bisher, immer wenn ich in irgendwas kam, so von wegen, ja, hier, KI hat Folgende ausgespuckt. Also da ist Behrend der Erste, der sagt, du, das geht aber kürzer. Oder das funktioniert aber nur in diesem Spezialfall, weil du ja dieses und jenes hier gerade nicht noch abfragst. Eigentlich gehört sich das so. Und das, man kann eigentlich, also ich würde sagen, mein bestes Lernfeedback ist eigentlich die falsche Lösung in unserem Firmenchat zu posten und sofort einen von den Besserwisser und Besserwisserinnen irgendwie auf die Finger klopfen zu lassen. Das ist mega.
Ja, also das ist halt so, man muss ja auch mal langfristig denken. Ja? Wir hatten, glaube ich, neulich irgendwie einen Ausfall von Instagram und Apple sogar. Ja, da ging der App Store nicht. Jetzt stell dir mal vor, deine KI funktioniert nicht. Ja, es tut mir leid, ich kann heute einen halben Vormittag nicht arbeiten. Ja, warum denn nicht? Na, meine KI ist nicht verfügbar.
Also. Ja, aber also großartig anders war das doch sonst irgendwie, wenn dann global irgendwie mal alle Rechner geupdatet werden müssen, irgendwie einen halben Vormittag oder so.
Ja, ist aber was anderes, als wenn ich sage, na, es tut mir leid, ich bin zwar ein Kopf, aber da steckt nicht so viel drin, weil das, was ich eigentlich arbeite, das macht sonst immer so ein Chat-Agent. Also ich glaube
auch, also so ein bisschen sich durchquälen und das Verstehen, das hilft dann auch einfach in der Anwendung total. Ne? Aber ich finde einfach, die Einstiegshürde wird geringer. Und ich hatte heute wieder so ein Erlebnis oder diese Woche gerade erst auf der, wir hatten es ja auch so ein bisschen, wie häufig aktualisierst du deinen Toolstack? Und ich lese jetzt seit Jahren schon von SearchPilot diese Testing-Geschichten mit Causal Impact Analyse. Und jetzt war es dann aber irgendwie vor ein paar Wochen auf der SMX so, dass ich zwei Vorträge gehört habe, die das nochmal total plastisch erklärt haben und so. Und ich weiß nicht, warum es manchmal so diesen Schubs braucht, dass man, oh, das kann man tatsächlich auch selber benutzen. Und das hat dann dazu geführt, irgendwie, da gibt es so eine Streamlit-App, die Era irgendwie halt frei verfügbar im Internet rumliegen hat. Also das heißt, man braucht wirklich nicht viel und kann dann tatsächlich schöne Zeitreihenanalysen machen, um zu gucken, war das jetzt hier einfach nur Zufall, weil sich die ganze Seite in die Richtung bewegt hat, oder war tatsächlich der Test auf der einen Branche hier, hat sich da was bewegt und so. Und das war wieder total cool, einfach obwohl es mir vorher nicht fremd war, habe ich den Zugang nicht so leicht gehabt. Und das meinte ich eigentlich gerade mit der KI und den Regexen, ne? Dass man, es hilft manchmal einfach schneller, einen Einstieg zu finden. Und dann willst du es ja aber schon irgendwann selber verstehen oder nicht den Umweg gehen oder siehst dann das Muster und so. Aber um mal anzutesten, also das hatte jetzt mit der Causal Impact-Analyse hat jetzt gar nichts mit KI zu tun gehabt, sondern einfach, da war es für mich, dass ich einfach auf der Konferenz nochmal in Fleisch und Blut zwei Menschen habe, davon erzählen, hören und das präsentiert bekommen habe, dass ich mich dann selber mal rangesetzt habe, weil ich wusste auch, ne, bei uns gibt's auch Data Science Freaks und so, wir kriegen das immer irgendwie im Team gelöst, aber dass ich selber sozusagen kann, das ist auch immer so eine Weiterentwicklung und in dem Fall hatte ich wieder ein echtes Problem und ein großes Interesse und es lief eben nicht den Weg, dass mir ein Tool, wo ich irgendwo meine E-Mail-Adresse gelassen hat, mir jetzt sagt, hey, wir haben ein total heißes Feature oder so, weil das ist in der Regel nicht das, was mich dann interessiert.
Was ich immer wieder und was für mich auch zum Beispiel bei der Auswahl von so einem Tool-Stack relevant ist, ist tatsächlich die Skalierbarkeit. Was meine ich damit? Und wann wird das relevant? Das wird halt jetzt nicht relevant, wenn ich in absehbarer Zeit meinen Traffic nicht so signifikant erhöhe, dass ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, von wöchentlich 10.000 Besuchenden auf 4 Millionen, ja. Wenn ich das nicht irgendwie sehe, dann ist dieses Thema Skalierbarkeit der Tools jetzt nicht, also vor allem in der Datenmenge, die sie verarbeiten können, vielleicht noch nicht sofort relevant, aber wenn ich weiß, ich arbeite in Unternehmen oder ich arbeite auch an Projekten, die durchaus eine recht potente Größe haben, dann ist für mich halt auch bei der Auswahl der Tools gleich ein ganz wichtiger Faktor, können die das oder brechen die dann zusammen? Also es hilft mir halt alles nichts, wenn ich irgendwie eine Maschine habe und da möchte ich gerne den Vergleich nochmal bringen. Wenn ich jetzt mit einem Screaming Frog zum Beispiel arbeite, habe ich, wenn man sich schon mal damit auseinandersetzt, wie man das richtig einstellen kann, also mit wie viel Arbeitsspeicher stelle ich dem zur Verfügung und so weiter, das suggeriert mir ja schon, als halbwegs gebildeter Technikmensch, diese Software scheint wohl darauf aus zu sein, wirklich dicke Brocken schlucken zu können. Alleine wenn sie so eine Funktion jetzt nicht irgendwie in der letzten Ecke verstecken, sondern das sehr prominent einem um die Ohren fällt oder dass ich mir die Datenbank selber auswählen kann, also ob das irgendwie im Zwischenspeicher und am Ende erst zusammengebaut wird oder ob das gleich in der Datenbank weggespeichert werden soll. Also das zeigt mir ja schon, die wollen es wissen. Ja? Und wenn ich dann aber ein Tool habe, was vielleicht solche Funktionen gar nicht hat, da muss ich tatsächlich für meinen Fall sagen, dann rühre ich die in der Regel gar nicht groß an, weil ich weiß, ich betreue nun mal solche Projekte in der Größenordnung, wo ich wirklich was brauche. Das ist dann für mich nichts. Und das passiert aber relativ häufig tatsächlich, dass man damit in Berührung kommt. Ich möchte auch noch ein Beispiel bringen, was jetzt vielleicht nichts mit SEO zu tun hat. Aber ich hatte in den letzten Jahren viele Kunden, die von Google weggegangen sind, was die Webanalyse anging, hinzu zu Alternativen. Und unter anderem sind viele zu Matomo gewechselt. Matomo ist der Open-Source-Ableger von PIVIC. Und PIVIC Pro ist halt ziemlich teuer, das heißt, das wollen und können sich nicht wirklich so viele leisten. Also die haben genug Kunden, aber das kostet halt echt Geld. Und Matomo ist halt vergleichbar, weil Open Source und mal eben auf dem Server installiert, günstig. Wir hatten das dann gemacht, auch mit auf mehreren Servern, mit Load Balancer. Da hört man ja schon raus, aha, das scheint wohl ein größeres Projekt gewesen zu sein, von dem er da spricht. Und bei uns war es dann so, dass wir zwar schnell die Ladezeiten auf der Website hatten, das blieb schnell und konstant, so wie wir es haben wollten. Aber wir haben so viel Daten gesammelt gehabt, dass wenn du einen Report in Matomo geöffnet hast, das ewig gedauert hat, bis die Daten überhaupt mal verarbeitet werden konnten. Das heißt, Da war dann eher das Problem, dass wir zwar Rohdaten hatten, aber Matomo nicht mehr in der Lage war, das in einer halbwegs ertragbaren Zeit uns auch wiederzugeben. Also sind auch solche Themen natürlich für mich hochgradig relevant bei der Auswahl von so einem Tool, auch in der Webanalyse, weil da gibt es ja auch einige wirklich kleine Kisten für 10 Euro im Monat. Da braucht er halt bei einer großen Website nicht mitkommen. Datenschutz hin, Datenschutz her. Die kommen mit den Datenmengen nicht klar. Also das sollte man schon beachten, wenn man sich ein Tool auswählt, egal ob das jetzt SEO ist oder Webanalyse oder schlag mich tot. Das sollte dann schon was können, wenn ihr mit großen Projekten arbeitet.
Hast du recht.
Ja.
Mir ist nochmal eingefallen, als ich in-house war, da gab es auch immer irgendwie Probleme. Hast ja auch schon erzählt, ne, ein Tool überhaupt, also entweder wegen der Kosten oder das Ganze, ja, wie man sozusagen als Enterprise irgendwie ein Tool kauft, das ist ja aufregend manchmal. Oder also die genehmigt zu bekommen, das ist ja vielleicht eine Geschichte. Und dann auch so die Erwartungen manchmal, ich glaube, da gibt es manchmal auch so Hürden, sich zum Beispiel bei Agenturen zu melden, wenn man bestimmte Tools selber noch nicht hat oder so. Also so eine falsche Bescheidenheit, was ich total strange finde. Denn externe Dienstleister können und sollen ja genau das im Zweifel auch für dich leisten, dass wenn du irgendwie noch keinen Plan hast oder dich noch für kein Tool entschieden hast, dir vielleicht erstmal die Arbeit damit abnehmen und dann das vielleicht über Consulting mit Wissenstransfer irgendwie in-house dann aufzubauen und dann bei der Gelegenheit halt auch die richtigen Tools auszusuchen. Ne? Also das ist mir nochmal aufgefallen, auch manchmal in so Kundengesprächen oder zukünftigen Kundengesprächen und so, dass manche Leute da total verdruckst sind, so, ah ja, wir sind da noch nicht so firm oder so, wo ich mir auch immer denke, ist doch kein Problem, dafür sind wir doch jetzt da und können irgendwie helfen. Genau, also da so falsche Bescheidenheit kann man auch mal hinter sich lassen und sich nicht schämen, wenn man jetzt noch nicht irgendwie jedes Tool da das Gaspedal schon komplett durchgetreten hat. Und auch manchmal, also gerade so Marketer, die so für alles und nichts zuständig sind, ne, über das Newsletter-Tool und vielleicht sogar den Tag-Manager, weil sie dann auch irgendwie halb im Datenschutz mit drin hängen und wie sie jetzt eigentlich ihre Webanalyse aufsetzen oder so. Das ist ja auch manchmal vogelwild, was da angeblich eine Person alles irgendwie können und leisten soll und alles im Griff haben soll. Ja. Da kannst du ja wahrscheinlich auch nochmal einen Schwung dazu erzählen.
Ja, ich hatte auch gerade noch, ich hatte schon wieder Angst, dass ich das vergesse. Bei der Auswahl eines Tools ist mir, und ich drehe gleich die Kurve zum Google Tag Manager, ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, wie gut ist das Tool dokumentiert? Weil am Ende, das ist einfach ein Fakt, ja. Nur weil ich jetzt schon ein bisschen länger was mache, heißt das ja nicht, dass ich per se jedes Tool von Anfang an kann. Ja, ich habe bestimmt die Gabe oder auch mittlerweile einfach das Wissen, dass ich sehr schnell mich in alle möglichen Tools reinarbeiten kann. Aber am Ende muss ich auch ganz oft sagen, die Dokumentation von gerade neuen Dingen, und da kommen wir jetzt mal kurz zum Google Tag Manager. Ich habe gerade sehr viele Projekte, die ich auf serverseitiges Tracking umstelle. Du kriegst die Krise, wie schlecht das Ding dokumentiert ist. Also jetzt nicht nur serverseitiges Tracking als solches, sondern tatsächlich auch so Abläufe, wenn du Google Ads, wenn du verschiedene Trigger hast, die da funktionieren sollen. Also du hast einfach ein mega komplexes Tool wie den Google Tag Manager. Und das muss man auch mal so aussprechen, wie es ist. Das ist einfach nicht ein Tool, wo jede Person mit umgehen können muss. Weil wenn du es richtig bedienen möchtest, dann solltest du fit sein in JavaScript. Du solltest verstehen können, was Abhängigkeiten sind, mit Cookies arbeiten können, wissen, wo das Zeug steht, die Übergabe an andere Tools wiederum aus den Cookies und so weiter und so fort. Cookie-Banner, also ihr merkt schon, da gibt es 1000 Dinge. Also man muss auf so viel achten können. Und wenn dann so ein Tool schlecht dokumentiert ist, auch ich als Mensch, ich bin ja auch nur Mensch, ich muss ja auch mal ein Wissen irgendwo herholen, was ich machen muss mit dem Tool, um das zu erreichen, was zu meinen, wenn wir gerade beim Datenschutz sind oder beim Tracking, was der Datenschutz von mir will, dann auch, was die Marketingabteilung von mir will oder von dem erwartet, was dann funktionieren soll. Und da sind die Anforderungen in der heutigen Zeit, gerade was Tracking angeht, so hoch, dass es echt schwierig ist, wenn du dann ein Tool hast, wie den Google Tag Manager, das einfach nicht in allen Details, gerade was die neuen Veränderungen wie Consent Mode, was Server-Side-Tracking angeht, du findest einfach nicht wirklich Top-Quellen, sondern du bist wieder abhängig von irgendwelchen Blogs, die darüber berichten. Die hast das Gefühl, die hauen auch nur aus der Stange raus und sagen immer wieder das Gleiche, aber nicht so richtig mal so, hier, das ist der Case und wir gehen mal in so Spezialfälle rein.
Naja, also Beyond Page Views, auf die würde ich dann vertrauen, ne? Wenn die Tools selber
nicht implementiert sind. Aber das ist halt, wenn du Markus zuhörst, da merkt man ja auch, wie tief er sich damit auseinandersetzen muss, ja. Also wie lange er das auch schon tut. Und dann bist du natürlich auch so fit. Aber man muss auch hier mal ganz klar sagen, dass das Wissen, was der Markus hat im Bereich Tech-Management, Tracking und auch Webentwicklung, das ist ja hier ganz oben. Aber da oben gibt es nicht so viele Menschen, die genau an diesem Punkt sind. Aber überlege, wie viele Unternehmen es gibt, die jetzt gerade dieses Fachwissen benötigen. Und natürlich rennen da draußen 1000 Menschen rum, wie ich, wie du, wie auch andere, die diese, ich sag jetzt mal, Antworten eigentlich ihren Kunden gerne liefern wollen würden. Aber auch wir können ja nur Antworten liefern, wenn wir irgendwo eine Chance haben, uns aufzuleveln, was das Wissen angeht. Und das ist halt für mich zum Beispiel eben wirklich ganz essentiell, wenn ich mir ein Tool auswähle, dass ich wirklich eine Dokumentation habe, die auch neue Funktionen wirklich mal aus unterschiedlichen Perspektiven belichtet. Und da finde ich zum Beispiel ist ein ganz gutes Beispiel ist, finde ich, Sistrix nach wie vor. Wenn die was machen, dann gibt es da immer einen Blogbeitrag zu. Johannes macht manchmal irgendwie dann nochmal zusätzliche aus einer anderen Perspektive Beleuchtungen. Also allerdings auch nur im SEO-Modul. Also wenn du jetzt die anderen dir anschaust, also man hat immer so das Gefühl, wenn man von Sistrix spricht, dann spricht man halt auch nur vom SEO-Modul. Aber dort ist nach wie vor alles top dokumentiert. Und das fehlt mir einfach. Das ist einfach ab einer gewissen Tiefe hören die auf mit der Doku. Und das ist, ich finde, das ist ganz, ganz schwierig. Und vor allem, und Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade so in so einem Redefluss drin bin.
Ja, Feuer.
Das ist etwas, was mir, weil ich einen enorm hohen Anspruch an meinen Output habe, was mich extrem frustriert, weil ich möchte, wenn ich etwas mache, ob jetzt für mich selbst, für meine Firma oder auch für Kundenprojekte, da möchte ich ja ein 1A-Produkt abliefern. Wenn ich aber nicht die Chance bekomme, mich in dieses Produkt einzuarbeiten, weil ich nirgendwo lese, wie man es richtig bedient, dann wird es echt schwer. Ja, ich habe vorhin im Garten habe ich ein neues Elektrowerkzeug ausgepackt. Da war so ein dickes Buch dabei. Natürlich auch in mehreren Sprachen, aber selbst die deutsche Anleitung war dick. Und das ist das, was ich mir eigentlich denke, wenn ich ein Tool habe, ein Werkzeug im Garten, wie aber auch auf dem Monitor zu Hause im Büro oder im Homeoffice, wo auch immer, dann erwarte ich auch, dass mir der Anbieter auch eine Anleitung gibt oder Hilfsmittel, um zu verstehen, wie ich das als Profi oder auch als angehender Profi damit richtig arbeiten kann. Und das ist wiederum eine Sache, die ja auch aus Sicht der Toolanbieter relevant ist, weil sowas hält dich natürlich auch bei dem Tool zu bleiben. Es ist ja nicht so, dass mein Dauerauftrag zu Sistrix da ist, weil ich ihn vergesse, sondern weil ich dieses Tool so gut beherrsche. Aber das kann ich nur, weil ich von Anfang an da reingebracht wurde. Warum muss man 3 Jahre einen Beruf lernen? Ja? Das hat einen Grund.
André ist on fire. Ja, ich habe keine Gegenargumente, das können wir alles genauso stehen lassen.
Muss ja auch gar nicht.
Muss ja auch gar nicht. Ein paar Sachen sind mir noch eingefallen. Wir hatten ja von den irgendwie Dokumentationen und auch irgendwie so kostenlosen Google-Tools und so gesprochen. Da wollte ich auch noch mal ganz kurz sagen, Google-Dokumentation bitte immer auf Englisch lesen, denn
ja, bitte.
In deinem Garten hast du vielleicht eine Anleitung auf Deutsch auch gefunden, aber da sind manchmal auch echt Übersetzungsfehler oder nicht in der Detailtiefe sind die Sachen übersetzt. Und dann, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, müssen wir auch nicht weiter, aber ich würde es noch einmal noch genannt haben, also so die Browser-Dev-Tools, die helfen natürlich bei der Webanalyse, also oder bei der Fehlersuche für Webseiten auch enorm weiter. Ne? Also das ist dann auch wieder gratis, aber es auch, manche stehen eher auf viele Plugins und Browser-Erweiterungen, ist auch cool, habe ich auch einige. Andere gehen einfach direkt in die DevTools und ziehen sich daraus, was sie brauchen, finde ich auch total wichtig. Also man merkt so, ich dachte auch, naja, im Prinzip nutze ich meistens irgendwie 3, 4, 5 Tools und so, aber wenn man dann so, es kommt doch mehr zusammen, was man alles noch so am Wickel hat, wenn man eine Analyse macht.
Definitiv, definitiv. Und das, was du gerade sagst mit der englischen Sprache, das ist auch teilweise sehr wichtig, weil viele Blogs, ja, in Amerika gibt es noch Blogs, das ist was, was wir in Deutschland ja nicht mehr so haben, die sind halt auf Englisch. Und wenn man dann aber immer umdenken muss, was die jetzt gerade meinten, weil es vielleicht so eine sperrige deutsche Übersetzung gibt. Also ich habe eigentlich auch alle Tools, auch mein Rechner, der ist gerne auf Englisch, weil ich einfach, ich sonst Probleme kriege zu verstehen, was meinen die damit jetzt? Also weil das finde ich hier nicht. Ach, das meinen die. Also das ist schon manchmal arg schwierig.
Ja, das habe ich auch, der Einfachheit halber hatte ich eine Zeit lang auch einfach komplett alles auf Englisch, damit man gar nicht durcheinander kommt. Das hat dann aber leider, also was dann so Dateiformate für Tabellenkalkulationen oder solche Geschichten angeht oder auch was man jetzt selbst im anonymen Tab in der Google-Suche findet, wenn man mal vergleichen möchte, wie sieht denn das für die deutschen Suchenden da draußen aus oder so, dann habe ich da manchmal doch Probleme. So, also in der Zusammensetzung der SERP oder so ändert sich dann was. Das heißt, ich wechsle dann tatsächlich immer wieder. Oder dann hast du irgendwelche Kunden, willst Screenshots machen, dann will ich die eigentlich auch nicht in der Fremdsprache belästigen oder so. Also da habe ich wahrscheinlich auch manchmal mehr Kapazitäten im Hirn, die für so einen Quatsch draufgehen, anstatt einfach abzuarbeiten. Also weil das kann ich dann nicht ertragen. Ne? So der eine Screenshot ist Englisch, der andere Deutsch. So, wie ist das jetzt wieder passiert?
Ja. Ja. Ist durchaus valide, was du sagst. Ich persönlich arbeite tatsächlich gerne mit Browser-Erweiterungen, weil ich einfach tatsächlich mir viele Sachen auch immer selber bauen muss, weil mich das einfach stört. Und ich große Probleme dabei habe, mir auch gewisse Sachen zu merken. Also ich bin zum Beispiel jemand, der kann überhaupt nicht Tastatur-Shortcuts. Das kann man einfach nicht. Also die gängigen, die kriege ich natürlich hin. Aber wenn du dann irgendwie so 3 Tastenkombinationen machen musst oder sowas, dann hört es einfach auf. Das kriege ich nicht hin.
Ja, und wenn unterschiedliche Apps dann dieselben Tasten belegen, irgendwie, dann hört es irgendwann total auf. Ne? Dann so, nee, kannst du das und das drücken. So bei mir funktioniert das nicht. Ja, okay, du hast halt auch irgendwie was anderes draufgelegt. Ich kann schon gar nicht mehr sprechen. Du hast auch irgendwas anderes draufgelegt. Ja.
Also, lassen wir mal nochmal kurz zusammenfassen. Es ist nicht ganz so einfach, wie man sich das Toolstack zusammenbaut. Wir haben euch jetzt, glaube ich, einige Punkte genannt, die vielleicht jetzt nicht so in der Form waren, nimm das Tool, nimm das Tool, nimm das Tool. Ich weiß, das hört man gerne. Sondern auch nochmal andere Perspektiven wie Dokumentation. Dann hatten wir ja noch auch durchaus sowas wie Spezialisierung, dass man eben nicht immer so diese ich schlag ein Tool, mit einem Tool irgendwie alle Sachen, aber die können es nicht so hundertprozentig. Skalierbarkeit haben wir angesprochen gehabt. Dann, was ich tatsächlich auch nochmal ganz interessant finde, es ist eigentlich das Thema mit dem Datenschutz. Da waren wir ja auch schon so ein bisschen abgebogen, dass das natürlich auch ein Thema ist. Gerade auch dann, wenn ihr Datenexporte nimmt und damit zum Beispiel irgendwas in der KI macht. Ne? Also das ist natürlich auch so ein Thema. Wie geht man da um, wenn man sich mit der GSC von Kunden Daten zieht? Kann man die jetzt mal eben irgendwo nach ChatGPT schicken? Nein, natürlich nicht. Es ist jetzt zumindest nicht bei den Standard-Accounts und bei den anderen Accounts. Lasst euch das bitte irgendwo bestätigen, dass ihr das dürft. Aber das ist so aus meiner Perspektive. Aber ich möchte die Episode eigentlich nicht beenden, ohne euch zumindest mal so von Jolla, auch von dir. Du kannst dann vielleicht schon mal nachdenken, während ich meine 3 Lieblingstools zur Website-Optimierung nenne, die ich jetzt noch nicht genannt habe. Was ihr nicht seht, sage ich euch jetzt, die Jolla, die kippt fast vom Stuhl, weil sie einfach gerade sich so denkt, oh, und jetzt fängt er auch noch an. Das heißt, ich nenne jetzt schon mal 3 und das wird ja immer weniger.
Ja, eben. Das ist echt fies, denn natürlich habe ich meine wichtigsten schon irgendwie untergebracht, aber schieß los.
Tatsächlich ist es so, dass ich, da will ich jetzt gar nicht so sehr, also keine Angst, ich nehme dir jetzt ein bisschen den Druck weg, ich will jetzt gar nicht so sehr SEO-Tools nennen oder auch irgendwelche anderen Website-Optimierung-Tools, sondern wie ich zum Beispiel auf meinem Rechner arbeite, mit welchen Tools, weil ich zum Beispiel mir sehr viele Dinge notieren muss, arbeite ich super gerne mit Obsidian. Das ist ein, ich sag mal, für einen Privatanwender und Einzelpersonen ein kostenloses Tool, das ausschließlich mit Textdateien arbeitet. Aber das Ganze sieht dann aus wie, sage ich jetzt mal, so modern, als hätte man jetzt irgendwie auf einer Website. Also das sieht dann schon formatiert aus, man arbeitet dann mit Markdown. Und das Schöne ist an der Stelle, dadurch, dass es Textdateien sind, ist man nicht an irgendwas gebunden, wenn es die Software mal irgendwann nicht mehr gibt, sondern man kann quasi im Grunde sich darauf verlassen, dass das, die Daten, die man hat, die verliert man nie. Ja, also wenn Notion irgendwann mal einen Laden zumacht, dann viel Spaß beim Exportieren. Und so ähnlich könnt ihr euch Obsidian vorstellen. Das ist halt auch mega erweitbar. Man kann da auch durchaus sich selber noch kleine Tools mit reinbauen, wenn man da irgendwie Bedarf hat. Wie gesagt, das benutze ich ganz gerne, um zu notieren, was ich gemacht habe. Vor allem dann, wenn ich auch zum Beispiel Dinge ausprobiere. Also wir haben zum Beispiel ganz konkreten Fall, wir haben neulich mal von zwei Domains, wo wir das eine langsam herunterfahren, um es mal freundlich auszudrücken, aber die beiden Seiten laufen noch, das heißt, ich kann nicht mit 301 arbeiten und ich habe da mal einen Test gemacht, was passiert denn, wenn ich das nur das Canonical-Tag von der einen Seite auf die andere leite, ob ich dann eventuell die Rankings übernehme, zumindest so, oder dass sich das einfach verbessert, ja. Und damit man nicht so ganz vergisst, wann hat man denn das gemacht, notiere ich mir solche Dinge eben, alles das, was ich irgendwie mache oder auch wenn ich einen Kategorietext verändere oder, das notiere ich mir einfach gerne weg, damit ich da einfach mal so einen historischen Überblick habe, weil das bringt mir auch in Sistrix nichts, dass ich da einen historischen SI habe, wenn ich auf einer Seite was verändere, dann so granular macht das dann keinen Spaß in der Optimierung. Das ist das erste Tool, mit dem ich tatsächlich gerne arbeite. Das zweite, was ich euch nennen möchte, ist für Windows-User nicht ganz so interessant, jedenfalls noch nicht. Das ist der Arc-Browser. Habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, dass ich mit dem sehr, sehr gerne arbeite oder dass ich mit dem arbeite. Für mich tatsächlich deswegen relevant, weil er ja, er nutzt Chromium als Background, das heißt, eure ganzen Chrome-Extensions könnt ihr weiter da benutzen. Das heißt, auch sowas wie das SEO-Dashboard von mir, André Goldmann, funktioniert nach wie vor noch. Kann ich euch nur empfehlen, dass ihr euch das mal anschaut. Der hat einige sehr, sehr coole Funktionen. Und als drittes, und da würde ich jetzt gerne mal sagen, Jolle, mach du mal zwei, weil ich muss ein bisschen überlegen.
Keine Chance, also weil wir haben ja tatsächlich auch, also Sublime wäre für mich so dein, das Pendant zu deinen Textdateien gewesen, was jetzt kein typisches SEO-Tool ist, aber das habe ich ja schon genannt, das hast du verboten, aber ich habe wirklich all mein Pulver schon verschossen. Dann könnte man hämisch sagen, ja, irgendwie frische Luft, viel trinken und deinen Verstand könntest du als Tool vielleicht auch noch verwenden und Sport machen. Das Tool hat nicht jeder. genau, dass man einfach fit bleibt, viel lesen, auf dem Laufenden bleiben, Podcast hören, das sind alles noch so Tools. Aber ansonsten, bei uns ist es halt viel Mail, Slack und Notion. Das hast du ja auch alles schon irgendwie genannt. Und das sind ja aber auch, halt, du brauchst irgendeine Form von Dokumentation und du brauchst Kommunikationstools und nach Möglichkeit nicht zu viele und nicht zu durcheinander. Und dann ist vielleicht mein, wenn wir jetzt so bei Produktivitätsgeschichten sind, ich habe wirklich überhaupt keine Push-Notification. Auch du bist manchmal Leidtragender davon, aber bei mir blinkt nichts, ploppt nichts, es klingelt nichts. Das Einzige, doch wenn man mich anruft, dann rasselt meine Uhr und schüttelt mich so ein bisschen. Mhm. Aber ansonsten gucke ich, ob irgendwas ist und das war's.
Okay. Ich glaube, das dritte Tool spare ich mir für die nächste Episode auf, weil du gerade so schön gesagt hast, das war's. Ich finde, das ist ein schönes Ende. Und danke dir für deine Zeit. Danke für euch für eure Zeit. Ich hoffe, ihr konntet das ein oder andere mitnehmen und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei.
Danke euch. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.